Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Seit gut 20 Jahren wird bezahlter Sex in Deutschland nicht mehr als sittenwidrig behandelt, sondern als eine legale Dienstleistung. Die rot-grüne Bundesregierung wollte die Prostitution damals aus der Illegalität holen. Und die Regierung hat die Veränderung damals dann auch als Sieg der sexuellen Selbstbestimmung gefeiert. Inzwischen allerdings sind auch Schattenseiten dieser Liberalisierung überdeutlich geworden. Menschenhandel, Gewalt und Ausbildung und Ausbeutung von Prostituierten. Kern der Kritik oft, die gesetzlichen Regeln greifen ins Leere. Die allermeisten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter arbeiten weiter in einem Dunkelfeld und die allermeisten von ihnen keineswegs selbstbestimmt. Vom Bordell Europas ist die Rede, von einem Eldorado für Sextouristen aus aller Welt. Und vor diesem Hintergrund wird gerade der Ruf nach einem Paradigmenwechsel lauter. Und das heißt vor allem, den Kauf sexueller Dienste zu verbieten. Menschenhandel, Ausbeutung und Gewalt, brauchen wir ein Sexkaufverbot? Darüber wollen wir heute Vormittag diskutieren. Und das sind unsere Gäste in dieser Gesprächsrunde heute Vormittag. Die CDU-Politikerin Elisabeth Winkelmeier-Becker ist Vorsitzende im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Sie ist außerdem in einem Kreis von Parlamentarierinnen und Parlamentariern engagiert, die sich über Fraktionsgrenzen hinweg regelmäßig zum Thema Prostitution austauschen. Schönen guten Tag, Frau Winkelmeier-Becker.
Ja, ich grüße Sie.
Grüß Sie auch. Nicole Bauer ist im Bundestag Sprecherin der FDP für Frauenpolitik und Diversity. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen, Frau Bauer.
Guten Morgen zusammen.
Und in unserem Hauptstadtstudio begrüße ich Johanna Weber, die politische Sprecherin beim Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Als Ziele formuliert der Verein auf seiner Seite im Netz unter anderem, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern zu verbessern, über Sexarbeit zu informieren und aufzuklären, der Diskriminierung und Kriminalisierung von Menschen in der Sexarbeit entgegenzuwirken. Und auch das noch zur Einordnung: für das Jahr 2021 wird die Zahl der Mitglieder mit knapp 600 Personen angegeben. Schönen guten Tag, Frau Weber.
Ja, schönen guten Tag.
Zu Beginn unserer Diskussion eine Auswahl von Stimmen von Hörerinnen und Hörern, die uns heute Morgen schon erreicht haben.
Ja, Weber aus Gießen. Also es wäre sicherlich gut, wenn diese ganze Tätigkeit aus so einer illegalen Zone herausgehoben wird und wenn viel mehr durchschaubare Verwaltungen diese oder wie auch immer Ämter diese ganzen Bordelle kontrollieren würden, wenn es auch Arbeitszeiten, reguläre Arbeitszeiten und auch Pausentage gäbe. Also im Prinzip fast wie so ein Tarifvertrag, das klingt zwar seltsam, und es müssten viel häufiger regelmäßige Kontrollen unangekündigt stattfinden.
Ja, guten Morgen, hier ist Egon Fischer aus Stuttgart. Also alles, was in Richtung illegale Prostitution geht, was in Richtung Gewalt geht und so weiter, das würde ich auf jeden Fall verbieten lassen. Und alles, was gegen die Frau und deren Willen gerichtet ist, ebenfalls.
Schönen guten Morgen, mein Name ist Knut Jessen aus Hamburg. Wir wissen, dass körperliche Berührung existenziell ist. Wir sind Säugetiere und wir brauchen den Körperkontakt. Und da geht es gar nicht in erster Linie um Sexualität. Also das sind elementare Bedürfnisse. Und warum gibt es nicht einfach einen Bereich, in dem man sagt, diese Form der körperlichen Berührung, also außerhalb von Physiotherapie, Osteopathie und Massage, ist einfach eine Frage der Gesundheit. Und Sie können auch mal gucken, das hat was mit Sozialarbeit zu tun, weil ganz viele Menschen, die einsam sind, die, weiß ich nicht, vielleicht gefährdet sind und sich dann diese körperlichen Berührungen abholen, um mit ihrem Problem zurechtzukommen oder um nicht mehr einsam zu sein. Also dieses Thema ist viel komplexer als nur diese Frage nach der Moral und nach dem Recht.
Soweit einige Stimmen von Hörerinnen und Hörern. Und wenn Sie sich beteiligen wollen, sage ich Ihnen nochmal die kostenfreie Rufnummer 00800-4464-4464. Steigen wir also ein und fangen wir gewissermaßen am Anfang an. Frau Winkelmeier-Becker, Sie machen sich ja zusammen mit anderen Politikerinnen und Politikern gerade stark für diesen Paradigmenwechsel, für ein Sexkaufverbot. Warum?
Ja, zunächst, glaube ich, müssen wir einen Blick werfen auf die Situation, die wir heute in Deutschland in der Prostitution haben. Und da haben wir, Schätzungen gehen von 200.000 bis 400.000 tätige Prostituierte. Und der Großteil von diesen ist nicht freiwillig in der Prostitution, sondern durch Täuschung oder Drohung hineingebracht worden oder jetzt jedenfalls in einem gewaltbefangenen Verhältnis in der Prostitution. Die meisten würden gerne aussteigen, können es aber nicht. Für die sind zweistellige Freierzahlen an der Tagesordnung und völlig übergriffige Sexualpraktiken, für die dann Geld bezahlt wird, von dem sie aber das Wenigste sehen. In der Folge gibt es gesundheitliche Schäden im Vaginal-, im Anal-, im Kieferbereich, die nicht mehr weggehen, häufig schon Inkontinenz wegen Beckenbodenschädigungen bei jungen Frauen und natürlich ganz zu schweigen von den Traumata, die da bleiben. Das sind einfach Zustände in der Prostitution, Stand heute in Deutschland, die wir nicht hinnehmen wollen. Und deshalb brauchen wir den Paradigmenwechsel.
Frau Bauer, Sie haben für die FDP gewissermaßen sich skeptisch geäußert zu diesem Vorschlag, den ja unter anderem auch die stellvertretende Vorsitzende der Union im Bundestag, Dorothee Bär, zuletzt recht deutlich gemacht hat. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen einen solchen Schritt, zumal wenn wir gerade gehört haben, dass es Zustände in diesem Bereich gibt, die man nicht tolerieren kann?
Ja, korrekt. Ich glaube, wir müssen die Thematik ein bisschen aufteilen. Wir haben in Deutschland tatsächlich leider immer noch Menschenhandel und Zwangsprostitution, die wir wirklich vollumfänglich auch mit den Bundesländern, aber auch mit der EU und auch mit internationalen Behörden auch entsprechend bekämpfen müssen. Das ist der eine Schritt. Das andere ist diese sexuelle Selbstbestimmung, Frauen, die dieser Tätigkeit nachgehen wollen und können, dass wir denen auch entsprechend ein Umfeld schaffen, wo Prostitution auch möglich ist. Und dazu gilt es für mich tatsächlich, noch viele weitere Punkte auf den Weg zu bringen. Es existieren ja in Deutschland aktuell zwei Gesetze, einmal das Prostitutionsgesetz und einmal das Prostituiertenschutzgesetz. Das letztere ist ja auch aktuell in der Evaluierung und die Ergebnisse sollen 2025 vorgelegt werden. Aber für uns als FDP-Bundestagsfraktion ist schon klar, dass wir handeln müssen in beiderlei Richtungen. Einerseits müssen wir dringend auf europäischer und internationaler Ebene die Zusammenarbeit im internationalen Kampf gegen Menschenhandel verstärken und ausbauen, auch auf EU-Ebene eine Anti-Menschenhandel-Koordinierungsstelle schaffen. Und auf der anderen Seite bedarf es auch vielerlei Handlungsbereiche in nationaler Ebene, beispielsweise der Zugang zur Gesundheitsversorgung, das Thema Einbehaltung von Ausweispapieren, künftig strafbar ist und vieles mehr, dass wirklich die Menschen, die Frauen oder auch die Männer, die diesem Beruf oder dieser Tätigkeit vielmehr nachgehen, können auch diese Rahmenbedingungen schaffen, die sie einerseits schützen, aber sie dennoch selbstbestimmt ihre Tätigkeit ausüben lassen.
Da möchte ich gerade nochmal bei Frau Winkelmeier-Becker nachfragen, bevor wir zu Frau Weber kommen. Frau Winkelmeier-Becker, warum reichen Ihnen diese beiden Handlungsfelder, sage ich jetzt mal, die Frau Bauer uns gerade genannt hat, warum reichen die Ihnen nicht aus?
Ja, wir haben ja jetzt seit 20 Jahren die völlige Legalisierung und das Prostituiertenschutzgesetz, das nachbessern sollte, ist auch jetzt seit 6 Jahren in Kraft. Und wir sehen aber, dass das keine deutliche Verbesserung gebracht hat, sondern wir wissen auch aus der internationalen Perspektive, ich kann mich hier zum Beispiel auch auf Europol berufen, dass dort, wo die Prostitution legal ist, wie sie bei uns eben ist, die Gewalt gegen Prostituierte und der Menschenhandel deutlich zunimmt. Ja, das ist einfach ein Faktum und das liegt daran, dass in der Praxis es nicht möglich ist, diese feinsäuberliche Unterscheidung zu machen zwischen der tatsächlich selbstbestimmten Prostitution, die es geben mag, das will ich gar nicht in Abrede stellen, und der großen Mehrheit der nicht selbstständigen Prostitution, in der eben diese sexuelle Ausbeutung stattfindet. Das ist nicht möglich, weil unter dem Deckmantel der Legalität sich eben die starke organisierte Kriminalität ausbreiten kann, so wie geschildert. Mhm.
Eine Mail zum Thema erreicht uns von Hermann Kast. Er schreibt uns, Sexarbeit gehört verboten, auch in Deutschland wie in anderen Ländern. Sexarbeit ist frauenverachtend. Das kann niemand wollen. Frau Weber, wenn Sie sowas hören und Sie vertreten im Bundesverband ja diejenigen, die das selbstbestimmt tun, was sagen Sie, was spricht gegen ein solches Sexkaufverbot?
Also ich finde grundsätzlich dieses Wort selbstbestimmt oder freiwillig ein bisschen schwierig, weil wo fängt eigentlich Freiwilligkeit bei der Arbeit an? Wir leben im Kapitalismus und die meisten Menschen gehen zur Arbeit, weil sie Geld verdienen müssen. Und da in unserem Bereich, in unserem Themenfeld, da ist die Datenlage total schwach. Das sagen ja so Experten immer, Datenlage ist schwach. Es gibt kaum Zahlen und das lässt natürlich Raum für Verallgemeinerungen oder auch für gefühlte Wahrheiten. Und was ich immer sehe, ist, dass diese reinen Straftatbestände, also wirklich Menschenhandel oder auch Zwangsprostitution, die sind ja alle schon im Strafgesetzbuch festgeschrieben. Die Problemlage ist, dass es ganz viele Zustände gibt, die mit dem Strafgesetzbuch nicht zu erfassen sind. Also Ausbeutung, die findet statt in unserer Branche. Da müssen wir mal ganz genau hingucken, wo sind eigentlich wirklich die Probleme? Also zum Beispiel die Loverboy-Methode, da wird immer viel drüber gesprochen und die gibt es auch wirklich. Und ich habe auch schon Betroffene kennengelernt.
Sagen Sie kurz für alle, die das nicht so genau kennen, was wir darunter verstehen müssen?
Ja, also diese Loverboy-Methode, da geht es eigentlich darum, dass in der Regel ein Mann einer Frau ein Liebesverhältnis vorspielt oder vielleicht ist es auch tatsächlich wirklich da am Anfang. Und dann zur Gestaltung der gemeinsamen Zukunft wird Geld benötigt und damit der Frau klar gemacht, dass es am einfachsten und schnellsten geht, wenn sie das in der Prostitution ranschafft. Das tun diese Frauen dann tatsächlich auch am Anfang freiwillig, weil sie glauben, sie tun was Gutes für die gemeinsame Beziehung und wollen sich was aufbauen. Und das ist eine ganz schwierige Gemengelage, weil diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die habe ich gefragt, was hätte dir denn geholfen in dieser Situation, wo du halt mit dem Loverboy zusammen warst? Und sie sagte, ja, gar nichts. Ich habe den geliebt. Und dann sitze ich immer da und frage mich, wo wollen wir dann mit dem Strafgesetzbuch weiterkommen? Und wenn man weiter fragt und auch mit Beratungsstellen spricht, dann sagen die alle, man kann diesen Frauen erst dann helfen, wenn sie selber aus dieser Situation raus wollen. Und dann, in dem Moment, müssen sie wissen, an wen kann ich mich wenden. Und dafür ist ganz klar aufsuchende Beratung, soziale Arbeit wichtig. Dann müssen die wissen, ah, da war doch immer die Beate von der Beratungsstelle. Okay, die rufe ich jetzt an, die hilft mir. Und dafür muss Geld investiert werden. Das muss viel intensiver gemacht werden.
Worüber Sie jetzt nicht gesprochen haben, und verwiesen haben auf die unsichere, auf die schwache Datenlage, ist das Ausmaß von Menschenhandel und Ausbeutung, das viele Studien nahelegen, einfach schier aus auch aus der Zahl derjenigen, die dort tätig sind und aus anderen Daten, die zur Verfügung stehen. Also verlieren Sie ein bisschen aus dem Auge, wie viel Ausbeutung und Gewalt tatsächlich im Moment stattfindet. Das ist ja ein wichtiger Antrieb für die Politikerinnen und Politiker, diesen Weg vorzuschlagen und zu fordern.
Naja, also das verliere ich nicht so richtig aus dem Auge, weil da gibt es ja tatsächlich Zahlen. Und zwar, das Bundeskriminalamt bringt jedes Jahr ein Lagebild heraus zum Thema Menschenhandel. Und da gibt es dann ja auch eine Unterabteilung Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und auch separat Zwangsprostitution. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren gesunken. Das heißt, die eigentlichen, die Zahlen, die wir haben, die einzigen, weisen keinen Anstieg nach. Das heißt, wir müssen mal gucken, ist die Diskussion überhaupt richtig? Hm.
Frau Winkelmeier-Becker, ist die Diskussion richtig?
Die Diskussion ist natürlich richtig und jeder, der sich mit der Sache beschäftigt, weiß, dass diese Zahlen aus dem Lagebild bei weitem nicht das abbilden, was tatsächlich stattfindet, sondern dass es da eben Stand heute ein unglaubliches Dunkelfeld gibt. Es gibt außerdem wirklich verlässliche Aussagen vom Kriminologischen Institut Niedersachsens, das gerade eine Evaluation zu den Menschenhandelstatbeständen gemacht hat, von der Europäischen Kommission, die gerade auch europaweit Menschenhandel ausgewertet hat, dass das Feld viel, viel größer ist als diese wenigen Zahlen. Die Europäische Kommission spricht hier von einer Kultur der Straflosigkeit im Bereich Menschenhandel. Und weitere Ergebnisse sind, dass Menschenhandel überwiegend zum Zweck der sexuellen Ausbeutung stattfindet. Also da gibt es ganz, ganz große Schnittmengen zwischen diesen gravierenden Delikten und dem, was bei uns auf dem Prostitutionsmarkt tätig ist. Und das hat auch einen ganz plausiblen Zusammenhang, denn bei uns ist einfach dieser Markt da unter dem Deckmantel, wie gesagt, schon der Legalität. Freier reden offen darüber, dass sie diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Da gibt es überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Da gibt es Junggesellenabschiede, die im Bordell stattfinden. Da gibt es Abi-Feiern oder 30. Geburtstage, die im Bordell stattfinden. Das ist der Markt, auf den dieser Menschenhandel zielt. Und dieser Markt reizt diesen Menschenhandel an und führt dazu, dass Frauen wirklich in hilfloser Situation diesen Übergriffen ausgesetzt sind. Das ist Stand heute die Realität. Hm.
Also mit anderen Worten, Frau Weber, werfen Sie so ein wenig vor, kein ungeschminktes Bild von der tatsächlichen Situation zu zeichnen, sondern das ein bisschen schön zu malen.
Frau Weber ist Lobbyistin und das kann ich von daher einordnen. Von daher nehme ich ihr das nicht übel, aber das muss man eben wissen, dass sie für ihre Branche spricht, für die wenigen selbstständigen und selbstbestimmt tätigen Prostituierten in dem Bereich, die es sicherlich gibt. Das darf sie auch, aber wir als Politiker müssen eben den Blick vor allem auf die große Mehrheit der Opfer richten, die unfreiwillig in dieser Situation sind und sich dann nicht abgrenzen können.
Ist das so ein bisschen, frage ich mal offen in die Runde, ist das so ein bisschen die Abwägung, die ansteht? Auf der einen Seite die vielen Opfer, von denen wir hören, und da gibt es ja eine Reihe von Untersuchungen dazu, und auf der anderen Seite eben die Frage der, die Frage der Selbstbestimmung aller, die in diesem Bereich tätig sind. Frau Bauer, ist das die Abwägung, die man jetzt vornehmen muss?
Nee, ich habe von Haus aus auch einen anderen Ansatz wie die Frau Winkelmeier-Becker. Ich würde sagen, beides ist notwendig. Ich glaube, was uns eint in dieser Runde ist, dass wir Zwangsprostitution und Menschenhandel vollumfänglich bekämpfen wollen. Übrigens gibt es dazu auch die Istanbul-Konvention, die seit langem gültig ist, die auch die Grundlage dafür ist, als Vertrag, wo wir uns auch verpflichtet haben, dass wir dem nachgehen. In Deutschland gibt es, und das weist auch das Prostituierten-Schutzgesetz aus, und auch die Zahlen, die zwar tatsächlich, wie die Frau Weber gesagt hat, rückläufig sind aktuell. Das könnte aber auch daran liegen, dass währenddessen auch Corona war und auch da sehr viele Einschränkungen für Menschen in der Sexarbeit gegeben hatte. Aber es ist nun mal schon so, dass wir, und da bin ich voll bei der Frau Weber, dass wir unbedingt umfangreiche Dunkelfeldstudien brauchen, die nicht nur Zahlen beleuchten, sondern wo auch Expertinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus den Fachberatungsstellen in die Planung und Auswertung dieser Studie inbegriffen werden. Denn wir haben hier zwei Themen, die zwar ineinander greifen, die ja auch verschmelzen, und deshalb macht es die Sachlage auch so komplex. Das ist einerseits das, worüber wir und das, was unser gemeinsames Ziel ist, ist zu bekämpfen, den Menschenhandel und die Zwangsprostitution. Und auf der anderen Seite ist es die Selbstbestimmte oder halt die Tätigkeit der Prostitution an sich, die ich nicht kriminalisieren würde. Denn wenn wir mal ganz genau blicken und mal die Länder anschauen, die das bereits kriminalisiert haben, dann gibt es ja auch Stimmen und Kritik an diesen Modellen, die ganz klar sagen, dass in den Ländern Schweden, wie beispielsweise Schweden oder auch Island, wo das nordische Modell eingeführt wurde, sich die Situation von Frauen und Männern in der Sexarbeit massiv verschlechtert hat. Und ich bin jemand, ich möchte gerne es nicht in den Hintergrund schieben, denn das wird es immer geben, sondern ich möchte den Menschen, die in dieser Tätigkeit tätig sind, die Rahmenbedingungen geben durch Ausstiegsmöglichkeiten, durch Beratungsmöglichkeiten, Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Sozialarbeitern, die ihnen in der jeweiligen Situation helfen und ihnen eine Festigkeit geben, sodass sie eine feste Anlaufstelle haben. Und ich glaube, wenn wir gedanklich uns diese beiden Dinge voneinander trennen, dann können wir besser Lösungen finden. Und was uns sicherlich auch eint, dass wir das Gesetz, was aktuell gibt, das Prostituierten-Schutzgesetz, auch tatsächlich als nicht so zielführend sich erweisen wird, dann am Ende bei der Evaluation, wie sich das auch schon jetzt abzeichnet. Und genau deshalb gilt es zu handeln, aber in unterschiedlichen Perspektiven.
Die FDP-Politikerin Nicole Bauer hier in der Sendung Kontrovers. Menschenhandel, Ausbeutung, Gewalt, brauchen wir ein Sexkaufverbot? Das ist unser Thema. Heute Vormittag, wir diskutieren außerdem mit Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Nach den Nachrichten geht's hier weiter. Bis gleich. Menschenhandel, Ausbeutung, Gewalt. Brauchen wir ein Sexkaufverbot? Das ist die Frage heute Vormittag hier in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, der Vorsitzenden im Rechtsausschuss des Bundestages, mit Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und mit der FDP-Politikerin Nicole Bauer. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Valentowitz ruft uns aus Frankfurt am Main an. Schönen guten Tag, Herr Valentowitz.
Ich grüße Sie.
Herr Lentowitz, nur kurz noch dazu gesagt, Sie haben uns gesagt, dass Sie anrufen und für einen Verein arbeiten, der sich für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter engagiert und für diese Menschen einsetzt. Richtig soweit?
Das ist richtig, ja. Gut. Ich bin im Vorstand des Vereins Donja Kam, uns gibt es über 20 Jahre. Ich möchte gerne auf eine konkrete Erfahrung, die wir gemacht haben, in der Corona-Zeit eingehen. Und mich würde mal die Meinung der Anwesenden dazu interessieren. Wir haben in den 2 Jahren Corona die Türen offen gehabt. Wir hatten 200 Sexarbeiter betreut. Wir haben für ungefähr 144 dieser Frauen und Transpersonen Anträge an das Jobcenter geschrieben. Mit den Weiterbewilligungsanträgen waren das 311 Anträge, von denen 73% bewilligt sind. Das heißt, wir haben ziemlich viel Erfahrung genau mit den Frauen, um die es geht. Das sind Rumäninnen, Bulgarinnen und Menschen, die aus Kolumbien und anderen Ländern kommen, aber das sind die Hauptnationalitäten. So. Und es ist wie im wirklichen Leben. Einige Frauen haben dann gesagt gegenüber dem Jobcenter, sie würden gern die Tätigkeit wechseln. Die meisten aber haben gesagt, sie wollten wieder zurück in ihren Beruf und wollten das nur mit ALG II überblicken. Keine der Frauen hat gesagt, sie wollte wegen der Gewalt, die sie in der Prostitution erfahren hat, den Beruf wechseln. Und ich finde das bemerkenswert. Wir haben das ja über 2 Jahre mit sehr vielen Frauen diese Erfahrung gemacht. Und eigentlich, wenn die Frau Winkelmeier-Becker recht hätte, dass die Frauen gezwungen sind, nicht freiwillig, bedroht, getäuscht und so weiter, müsste es ja in der Situation einen Exodus gegeben haben. Denn die Jobcenter haben genügend Vorschläge gehabt für Berufe, in denen sich die Frauen betätigen können. Wir haben die auch dorthin vermittelt. Das waren Reinigungsgewerbe, es war Gastronomie, es waren auch Sprachkurse beim BAMF. Also wir hatten eine ganze Palette gehabt, aber keine dieser Frauen ist wegen Gewalt aus der Prostitution ausgestiegen. Die meisten sind, sobald die Bordelle wieder geöffnet worden sind, sofort wieder in die Bordelle gegangen und haben dort weitergearbeitet, weil sie dort besseres Geld verdienen und sie wollen nicht Sozialtourismus begehen und in die ALG II hineinmigrieren. Das ist die Erfahrung und ich frage mich, die Voraussetzungen der Debatte um Sexkaufverbot, dass die Frauen eigentlich alle Gewaltopfer sind, halte ich auf dem Hintergrund dieser Erfahrung für eine schlechte ideologische Debatte, die von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und ich denke mir, wir sollten uns der realen Probleme widmen. Und da komme ich noch auf einen letzten Punkt. Mich wundert es immer, wir haben in Frankfurt mit der CDU zuletzt Gespräche geführt über sehr konkrete Dinge, die die Frauen wirklich betreffen, also zum Beispiel Boarding House, es wäre ein Wohnheimangebot für Frauen in der Prostitution. Sobald es auf die Bundesebene geht, sobald Wahlkämpfe anstehen, wird das Ganze ideologisiert auf Kosten der Sexarbeiterinnen und dieses Sexkaufverbotsdebatte ist absurd. Ich frage mich, in welchem Raumschiff sind manche Politikerinnen unterwegs?
Okay, Herr Valente, ich glaube, der Punkt ist klar geworden, war auch sehr deutlich. Danke dafür. Dann muss natürlich Frau Winkelmeier-Becker die Gelegenheit haben, als Erste darauf zu reagieren.
Ja, zunächst hat Corona gezeigt, dass das Narrativ vom Beruf wie jeder andere, 9 to 5, ich gehe zu meinem Beruf und kehre danach in mein Privatleben zurück, völlig falsch ist. Es stellte sich heraus, dass viele Frauen eigentlich entgegen dem Verbot in der Prostitutionsstätte auch gänzlich leben und gar keinen anderen Rückzugsraum haben. Das ist für mich vor allem auch nochmal eine Erfahrung aus der Corona-Zeit. Ja, und dann wird es sicherlich für alles Beispiele geben, aber ich weiß nicht, inwieweit Sie hinterfragt haben oder auch durchblicken, wie denn die Zwangssituation der Frauen im Hintergrund ist. Denn das ist ja auch die Erfahrung der Ermittler und macht es gerade so schwierig. Und deshalb sind die Verfahrenszahlen so weit auseinander mit den Zahlen, die das tatsächliche Problem beschreiben. Es ist so schwierig, ehrliche Aussagen von den Frauen zu bekommen, weil sie eben gerade in diesem Gewaltkontext sind und da ganz massiv unter Druck gesetzt werden. Das macht es gerade so schwierig, Freiwilligkeit von Unfreiwilligkeit zu unterscheiden oder geradezu unmöglich. Das ist das, was mir fortlaufend auch aus den Kreisen von Ermittlern vor allem gespiegelt wird und auch von Sozialarbeiterinnen in dem Bereich. Also von daher mache ich da ein großes Fragezeichen dran, ob man da diese Erfahrungen von 200 Leuten hochrechnen kann. Bin aber dankbar dafür, dass hier auch nochmal bestätigt wurde, dass der Großteil der Frauen eben aus Ländern, zum Beispiel aus Südosteuropa oder auch aus anderen Ländern kommt, weil das einfach auch nochmal zeigt, dass für diesen Beruf einfach eine Nachfrage besteht oder für diese Dienstleistungen auf dem legalisierten Markt, wie wir ihn haben, eine Nachfrage besteht, die von deutschen Frauen nicht wahrgenommen wird. Also dass hier eine große Nachfrage besteht, die einfach dazu führt, dass Beschaffung in Form von Menschenhandel stattfindet.
Ja. Herr Valente, wollen Sie noch mal Gelegenheit haben, Frau Winkelmeier-Becker zu antworten, insbesondere ja, was den Punkt angeht, dass es eben aus Ihrer Sicht sehr schwierig ist, überhaupt ehrliche Antworten zu bekommen, weil eben eine Gewaltbeziehung, sage ich jetzt mal, in vielen Fällen im Hintergrund wirkt?
Ja, also ich teile die Ansichten von Frau Becker, von Winkelmeier-Becker nicht. Wir haben die Frauen vermittelt zum Jobcenter, ans BAMF mit den Integrationskursen. Sie werden vom Jobcenter an Firmen vermittelt. Sie machen bei Sprachschulen einen Test. Sie müssen, um den Aufenthalt zu belegen, an die Steuerfahndung gehen und sich belegen lassen, wie lange sie in Deutschland leben. Sie müssen zum Ordnungsamt, zum Gesundheitsamt, zum Jugend- und Sozialamt wegen Notunterkünften, zum Sozialrathaus wegen Elterngeld und ich kann das fortsetzen, zum Bürgeramt wegen erweiterter Meldebescheinigung. Glauben Sie im Ernst, dass diese Frauen, die hier gar nicht illegal sind und sich gar nicht im Dunkelfeld bewegen, sondern sehr wohl innerhalb dieser Gesellschaft, und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz, dass das möglich ist seit den letzten 20 Jahren, das ist doch die Realität. Wie kann man da die ganze Zeit erzählen, dass die Frauen in einem Gewaltkontext leben? Ich halte das für eine Stigmatisierung.
Okay, Herr Walentowicz, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Anruf und dass Sie sich eingebracht haben in unsere Diskussion. Vielen Dank dafür. Ich will nochmal zurückkehren auf das, was wir vor den Nachrichten besprochen hatten. Da hatte Frau Bauer zwei, wie ich finde, interessante Punkte gemacht. Das eine ist, alle seien sich einig in dem Ziel, Ausbeutung und Menschenhandel zu bekämpfen, zu trennen. Davon sei aber das andere Ziel und das müsse lauten, man darf diese Tätigkeit per se nicht kriminalisieren. Frau Winkelmeier-Becker, ist das ein bisschen der Pferdefuß möglicherweise an dem Vorschlag, dass es am Ende darauf hinausläuft, obwohl Sie ja anders argumentieren, aber dass am Ende darauf hinausläuft, dass man die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in Deutschland kriminalisiert?
Also zunächst mal haben wir ja jetzt 20 Jahre lang den freien Feldversuch sozusagen, was passiert unter den Bedingungen der kompletten Legalisierung, mit dem Versuch, es nachzubessern, der aber gescheitert ist. So, und nach 20 Jahren, in denen Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Opfer in das System gebracht worden sind, habe ich die Geduld verloren, weitere Versuche zu machen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sondern wir haben ein bewährtes System in anderen Ländern, die ansonsten unserem Kulturkreis entsprechen, also Schweden, Norwegen, Frankreich, Kanada, Irland, Israel, die gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Sexkaufverbot. Ich möchte hier nochmal ganz deutlich machen, was der Unterschied ist zwischen Sexkaufverbot und Prostitutionsverbot, weil das häufig verwechselt wird. Prostitutionsverbot richtet sich in der Regel vor allem gegen die Anbieter, also gegen die Frauen und setzt die Frauen unter Druck. Sexkaufverbot richtet sich gegen die Freier und gegen diejenigen, die profitieren als Zuhälter und dergleichen. Das heißt, das Sexkaufverbot ändert nichts an der rechtlichen Situation für die Frauen. Die können genauso wie bisher ihren Beruf ausüben. Ja, und das ist ja auch in Schweden der Fall. Also es gibt auch nicht die Illusion, dass ein Sexkaufverbot Prostitution komplett eliminieren würde, sondern es gibt weiterhin diese Tätigkeit. Aber man setzt an bei den Freiern und bei den Zuhältern, die diese Frauen ausnutzen und davon profitieren. Das ist das Konzept. Und das funktioniert. Ja, und wir haben gerade in der vergangenen Woche auch noch einen wirklich bemerkenswerten Beschluss des Europäischen Parlaments gehabt, in dem die Staaten der Europäischen Union aufgefordert werden, genau wegen dieser vergleichenden Befunde in den verschiedenen Ländern mit verschiedenen Regelungen, die Länder werden aufgefordert, sich diesem Modell anzuschließen. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist sehr, sehr begründet, gerade durch die Erfahrung, wie vorhin auch schon genannt, zum Beispiel von Europol, wo ein ganz klarer Zusammenhang festgestellt wird zwischen der Legalisierung und der Zunahme von Gewalt und Menschenhandel.
Frau Weber, dann müssen wir das natürlich mit Ihnen nochmal besprechen für den Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Also wenn Frau Winkelmeier-Becker sagt, es gibt Erfahrungen mit dieser Art von Sexkaufverbot nach diesem nordischen Modell, sie hat das ja eben erklärt, dass unterschieden wird, es geht um die Freier, es geht um Zuhälter, es richtet sich in keiner Weise gegen Prostituierte oder, wie Sie immer wieder sagen, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Das funktioniert, das Konzept, sagt Frau Winkelmeier-Becker.
Ja, ich möchte zuerst noch zu zwei anderen Punkten was sagen, weil ich lange nicht dran war. Es wurde ja vorhin gesagt, ich sei ja Lobbyistin. Und das ist ein Wort, das ist sehr negativ belegt. Ich bin die politische Sprecherin des Berufsverbandes. Und das mache ich ehrenamtlich, weil unser Verband keine finanziellen Mittel zur Bezahlung hat. Was mache ich im echten Leben? Ich bin Prostituierte. Seit 30 Jahren. Ich kenne diese Branche. Und ich arbeite nicht alleine im Elfenbeinturm. Ich komme ganz viel rum. Mhm. Und ich bin außerdem im Beirat bei BUFAS. BUFAS ist ein Zusammenschluss der Beratungsstellen deutschlandweit. Und da lerne ich total viel. Das muss ich wirklich sagen. Da lerne ich wirklich sehr, sehr viel über KollegInnen, die ich sonst vielleicht in meinem Arbeitsalltag auch nicht treffe. Und ich weiß auch, was die Beratungsstellen den ganzen Tag machen, womit die sich beschäftigen. Das sind ganz verschiedene Problemlagen, aber nicht unbedingt jeden Tag Menschenhandelsopfer. Und von daher bin ich über den Beitrag des Herrn aus der Beratungsstelle, was war das, Donja Carmen, sehr dankbar. Ich möchte dazu, was er gesagt hat, beipflichten. Corona hat nämlich sehr gut gezeigt, was passiert, wenn Verbote kommen. Und auch dieses hochgelobte nordische Modell oder Sexkaufverbot ist ja eine Art Verbot. Also, was ist zu Corona-Zeiten passiert? Wir durften fast alle nicht arbeiten, also auch alle Bordelle und Prostitutionsstätten waren geschlossen. Die Sexarbeitenden durften natürlich auch nicht arbeiten. Und in einigen Bundesländern durften sie aber. So, das heißt, die Arbeitsplätze waren aber nicht mehr da. Was ist passiert? Die Frauen, ich rede jetzt mal von Frauen, weil es meistens Frauen sind, weise aber darauf hin, dass es auch viele andere Geschlechter gibt, die in der Sexarbeit tätig sind. Also, die Sexarbeitenden sind dann ausgewichen ins Private, haben ihre Kunden zu Hause besucht oder bei sich selber in der eigenen Wohnung empfangen. Das funktioniert aber nicht unbedingt, weil wir haben auch Familie. Wir haben auch Kinder, wir haben Ehemann, wir haben Hund, Katze, Oma. Das heißt, da wollen wir unsere Kunden nicht unbedingt haben. Wir sind dann ausgewichen auf Hotels, Airbnbs, leider nicht mehr möglich, weil die haben das verboten. Und das ist ein Bereich geworden, wo die Frauen dann gedacht haben, ja Mensch, super, jetzt kann ich es ja ein bisschen billiger anbieten, weil irgendwie muss ich ja Kunden kriegen, die gab es ja nicht so zahlreich. Das heißt, die Preise sind in den Keller gegangen. Und die Gewalt hat zugenommen. Außerdem immer mehr Anfragen nach ohne Kondom, also ungeschützten Sex. Das heißt, die Arbeitsbedingungen haben sich definitiv mit diesem Verbot verschlechtert.
Und um das abzukürzen, damit wir noch ein paar andere Stimmen haben, wir haben auch wieder jemanden in der Leitung. Das ist sozusagen das, was Sie befürchten, wenn ein solches Verbot kommt, dass die Arbeitsbedingungen schlechter werden, dass es mehr Druck in die Illegalität gibt und dass die Bedingungen einfach insgesamt schlechter werden. Verstehe ich Sie da richtig, Frau Weber?
Ja, das ist eine Befürchtung. Einen kurzen Satz noch dazu. Es wird immer so gesagt, Mensch, in Schweden funktioniert das so wunderbar. Das Ding ist, dass dieses nordische Modell in Schweden vor 20 Jahren eingeführt worden ist und es gab eigentlich gar keine Vergleichszahlen von vorher. Angeblich soll die Prostitution, die sichtbare, um 50% zurückgegangen sein. Das heißt 50% weniger Straßenstrich. Mich wundert ehrlich gesagt, dass überhaupt noch ein Straßenstrich existiert, weil wer geht denn dahin, wenn er sich strafbar macht? Und wenn man sich das Internet in Schweden anguckt, das ist voll. Also das Angebot ist komplett da und diese Verlagerung wird immer negiert.
Danke, Frau Weber. Frau Tauch ruft uns an, um sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Schönen guten Tag, Frau Tauch.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte dem, was Donja Carmen, der Donja Carmen-Vertreter und was Sie zuletzt jetzt beschrieben haben, deutlich widersprechen. Für uns, ich bin Mitarbeiterin inzwischen im Ruhestand einer Frauenhilfsorganisation und habe über 11 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Frauen, die Opfer von Handel, Aussteigerinnen aus der Prostitution und so sind. Wir haben auf den Punkt gebracht, als Organisation Solvudi, es ist keine Arbeit. Frauen geraten in die Prostitution hinein und die wenigen sogenannten Selbstbestimmten, das sind die große Ausnahme. Wir sehen, es ist keine Arbeit und wir vertreten die Position, dass an dieser Stelle wir die Überlebenden von Prostitution in den Blick nehmen und sie von ihrem Beitrag her in den Mittelpunkt stellen und sie fordern, und da habe ich natürlich Beispiele, wir sind im guten Kontakt, ich bin im guten Kontakt mit Marie Merklinger, mit Sandra Norak, mit Huschemau.
Kennen vielleicht jetzt nicht alle, Frau Tauch, die Personen, die Sie gerade aufgezählt haben.
Und wir sind natürlich im Bündnis Nordisches Modell, was viele Organisationen an der Stelle deutlich machen, wie die Gewalt tatsächlich funktioniert. Ich weise auf die letzte Studie hin, dass auf Bundesebene eine Studie von Elke Mack und dem Rommelsfanger herausgegeben ist und auf eine Organisation von Männern, die nennt sich Zero Macho, die ganz klar erkennen, wie dieses Gewaltsystem funktioniert. Und ich möchte einfach nur meine Betroffenheit auch darüber äußern, dass immer noch nicht erkannt wird, wie dieses Gewaltsystem, Prostitution als Gewaltsystem in Abhängigkeiten in unserem kapitalistischen System, wie dieses Business funktioniert. Hm. Und ich bin der Pudi sehr dankbar. Danke.
Ja, Frau Tauch, ich wollte gerade noch eine Sache nachfragen, weil das etwas berührt, was Frau Winkelmeier-Becker ja vorhin auch gesagt hat, dass in Ihren Augen eben die Trennung schwerfällt, wenn nicht unmöglich ist, zwischen einem selbstbestimmten Arbeiten in diesem Bereich zu unterscheiden und den vielen Erfahrungen von Zwang und Gewalt, die gemacht werden. Dem würden Sie auch zustimmen.
Aber auf jeden Fall. Es ist ein Zustand, der sich immer um Manipulation. Und wenn eine Frau da hineingeraten ist, so sagen die Betroffenen selbst, sind sie, es gibt keinen, es ist eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse. Und die Hilfen, die es im Moment auf Bundesebene gibt, reichen an keiner Stelle aus, um tatsächlich eine Begleitung zu einem anderen, also zu einem Ausstieg. Ne? Wir würden nicht sagen, es ist ein Beruf, sondern Ausstieg aus dieser Sackgasse zu befördern und zu einem selbstbestimmten anderen Leben. Denn häufig ist dieses Hineingeraten, das beginnt mit 18, 19, die jungen Frauen. Und wenn dann tatsächlich, das ist auch eine schwierige Situation zu beschreiben, wenn Mädchen, Frauen schon sehr jung Gewalt erfahren haben, dann sind sie ja als Missbrauchsopfer häufig anzutreffen in der Prostitution und andere wiederum, die verführt worden sind als Loverboy-Opfer, die kommen natürlich in eine Situation, wo sie dann denken, okay, ich habe keine Alternative. Und diese Alternativlosigkeit ist etwas, was absolut, wenn es erkannt wird, auf Bundesebene sollte jetzt wirklich dieses Europa-Ding nach vorne gebracht werden. Darüber freue ich mich, was in Brüssel entstanden ist.
Alles klar. Frau Tauch, herzlichen Dank für Ihren Anruf und dass Sie Ihre Einschätzung und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Vielen Dank dafür. Frau Bauer, dann nochmal die Rückfrage an Sie. Frau Tauch hatte gerade ja diese Studie von Elke Mack und dem Verfassungsrechtsanwalt Ulrich Rommelfanger erwähnt. Die ist mir auch in der Vorbereitung auf diese Sendung aufgefallen, weil das Urteil eben so harsch und klar ausfällt, sage ich mal. 90% der Prostituierten machen das nicht freiwillig, ist ein Ergebnis. Sie sind vielfach Opfer von Zwangsprostitution, Menschenhandel, von Fremdbestimmung. Ausbeutung ist die Regel, nicht die Ausnahme. Und der Staat verstößt eben gegen das, was er sich zu dem er sich verpflichtet hat, nämlich diese Menschen zu schützen. Ist das nicht ein klares Ergebnis, das dringend Handlung verlangt?
Ich komme nochmal zurück zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, und das passt auch an der Stelle wieder ganz gut. Ich glaube auch hier, wir müssen unterscheiden. Wir haben ja vorher und auch heute, glaube ich, in der Runde auch schon eine Übereinstimmung, dass wir Zwangsprostitution und Menschenhandel vollumfänglich bekämpfen wollen. Das möchte ich an der Stelle auch noch sagen. Und das sagt auch die Studie aus. Nichtsdestotrotz müssen wir eben auch unterscheiden zwischen der Tätigkeit als Prostitution, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter in allen Formen der Geschlechter. Und mir ist dabei vor allem eins wichtig. Wir haben heute schon verschiedene Punkte gesprochen, aber sehr häufig zielt es auf Kriminalisierung hinaus. Auch das nordische Modell, ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, gibt es auch sehr viele kritische Stimmen, wo gerade in Schweden die Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter nicht besser geworden ist. Und ich glaube, es bedarf vor allem viel mehr auch Unterstützungsmöglichkeiten. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Stärkung der Beratungsstellen, der Möglichkeiten, wenn ich nicht freiwillig drin bin, den niedrigschwelligen Zugang zu jemandem, der berät, oder zu einem Frauenarzt, wenn die zu einem Frauenarzt, wenn alle in der Gesundheitsversorgung drin wären, dann wäre es ja einfach die Möglichkeit, dass sie bei den Routineuntersuchungen, die die Frauen in unserem Land durchführen, auch sich offenbaren können, sich äußern können. Das fordern wir übrigens auch bei dem Bereich Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen, dass wir da stärker auch die Frauenärzte sensibilisieren. Das ist unbedingt notwendig, weil dann schaffen wir, erreichen wir diejenigen, die gerne aussteigen wollen. Und dazu braucht es dann auch entsprechende Systeme, die deren Überlegungen auch teilen und sie dabei begleiten. Aufstiegsprogramme an sich, die müssen gestärkt werden. Und vor allem, es muss auch die Möglichkeit geben, für diese Maßnahmen zu vernetzen und zu erweitern. Und das, glaube ich, halte ich für dringend notwendig, sowohl im Bereich derjenigen, die das selbstbestimmt machen, der Tätigkeit nachgehen, als auch derjenigen, die da reingeraten sind. Mhm. Heute aber auch noch ein paar Mal die Loverboy-Methode angesprochen. Und da habe ich schon eine ganz klare Meinung als junge Frau. Ich halte da unbedingt unseren Auftrag, die öffentliche Aufklärung und Präventionsarbeit im Hinblick auf Prostitution und Menschenhandel für unbedingt notwendig. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen und vor allem bei jungen Mädchen. Denn die Loverboy-Methode ist für mich eine Methode, die ist sowas von missachtend des anderen Geschlechtes, dass man sie ausnutzt und ihnen Liebe vorspielt und sie dennoch benutzt. Und das sind aber für mich verschiedene Methoden. In die Loverboy-Methode kann jeder geraten, egal wer. Und vor allem junge Mädchen können da ganz schnell reingeraten. Und deshalb appelliere ich auch an der Runde nochmal, die Dinge zu trennen und uns gemeinsam, gerade weil wir wissen, dass das Prostitutionsschutzgesetz und das Prostitutionsgesetz nicht zielführend war oder nicht ihr Ziel erreicht haben, gemeinsam weitere Punkte auf den Weg zu bringen, ohne dass wir sofort Richtung Kriminalisierung blicken. Und ich möchte an der Stelle unbedingt auch noch dem Herrn Lettowitz danken, denn ich möchte gar nicht über Corona jetzt sprechen. Als Liberale halte ich da verschiedene Punkte, die damals getroffen wurden, für äußerst kritisch bezüglich Selbstbestimmtheit und Freiheit, die gerade damals getroffen wurden. Aber es ist unbedingt notwendig, dass es Menschen gibt, die Frauen auch begleiten in so einer Situation.
Nicole Bauer von der FDP, die Sprecherin für Frauenpolitik in der Bundestagsfraktion, nimmt halt an unserer Diskussion heute Morgen hier heute Vormittag in Kontrovers. Außerdem Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Und wir sprechen nach den Nachrichten noch 20 Minuten weiter. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Menschenhandel, Ausbeutung, Gewalt. Brauchen wir ein Sexkaufverbot? Das Thema heute Vormittag hier in Kontrovers. Wir diskutieren mit der FDP-Politikerin Nicole Bauer, mit Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU und mit Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. Und gerade in letzter Zeit haben uns doch einige Mails erreicht, die sehr skeptisch sind, was ein solches Sexkaufverbot angeht. Eine Mail lautet: Prostitution muss strengen Regelungen und Kontrollen unterliegen. Ein generelles Verbot von Sexkauf hingegen würde die Dienstleistenden in die Illegalität treiben, wo sowohl Schutz als auch Kontrolle nicht gewährleistet werden können. Eine weitere: Ich bin gegen ein Verbot der Prostitution und Kriminalisierung der Beteiligten, aber unfreiwillige und durch Menschenhandel erzwungene Prostitution müsste viel stärker geahndet werden. Und eine letzte vielleicht, eine Mail von Jens Oesken: Ein Verbot der Prostitution hätte schlimme Folgen. Die Zahl der Vergewaltigungen würde steigen. Es würde im dunklen Bereich in Anführungsstrichen ein Sklavenhandel entstehen und die allgemeine Aggressivität würde noch weiter ansteigen. Ein einfacher Vorschlag wäre regelmäßige, unangemeldete Polizeikontrollen, Vertrauenspersonen bei der Polizei, gegebenenfalls Gesundheitskontrollen. Soweit also einige Stimmen. Und wir haben einen Hörer in der Leitung. Schönen guten Tag.
Guten Morgen. Klein ist mein Name.
Herr Klein.
Also ich bin auch ganz klar gegen eine Verbotsregelung. Und was mich eben so in den letzten Minuten noch so ein bisschen erschreckt hat von der Frau Winkelmeier-Becker, dieser Vergleich bzw. die Gleichstellung des Freiers, des Kunden mit den Zuhältern, gerade mit den gewalttätigen Zuhältern. Also da war ich sehr schockiert und da mache ich mir wirklich so ein bisschen Gedanken über das Menschenbild bzw. das Männerbild, was da so gezeigt wird, also dem muss ich ganz klar widersprechen. Hm. Und ich widerspreche auch ganz klar der Einstellung, dass ein großer Teil, und so wird es ja dargestellt, ein großer Teil der Prostituierten oder Huren, wie wir das dann nennen wollen, der Zwangsprostitution unterliegen. Ich habe sehr viele Kontakte, auch gerade nach Rumänien. Ich spreche ein bisschen Rumänisch, aber sehr viele private Kontakte und bekomme die natürlich auch durch meine Sprachkenntnisse viel schneller und kann dadurch ein besseres Vertrauensverhältnis aufbauen. Und ich habe in den jahrelangen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe eine private Erfahrung gemacht, ich habe auch eine Firma, also einen Handwerksbetrieb, sodass ich also nicht mit diesem Milieu an sich zu tun habe, aber viele Kunden, die in diesem Milieu arbeiten und so also aus beiden Seiten auch den Einblick habe, nie in den ganzen Jahren irgendjemanden kennengelernt, die mir gesagt hat, du, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit Zwang oder Gewalt oder irgendetwas und ich habe viele Vertrauensverhältnisse aufbauen können. Hm. Und ja.
Herr Klein, danke. Danke für Ihren Anruf. Ich würde gern Frau Winkelmeier-Becker natürlich die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Sie hatten ja nach dem Menschenbild, nach dem Männerbild gefragt und all das kreiste vielfach um das Thema Gewalt. Frau Winkelmeier-Becker, was sagen Sie zu den Erfahrungen, die Herr Klein mit uns teilt hat?
Ja, zunächst mal danke für die Bestätigung, dass Zuhälter Gewalt ausüben und dass Gewalt in der ganzen Szene eine große Rolle spielt. Und in der Tat sollten wir auch den Blick auf die Freier werfen. Genau das macht das Sexkaufverbot ja. Und dazu gibt es auch eine aktuelle Studie, die sagt, dass etwa 27% der Männer zwischen 18 und 75 schon Erfahrungen mit gekauftem Sex haben. Also es ist wirklich auch ein gesellschaftliches Problem, was auch alle Frauen außerhalb der Prostitution im Übrigen betrifft. Denn ein Mann, der in der Mittagspause im Bordell war und sich da gerade eine sexuelle Dienstleistung hat verabreichen lassen, sagen wir es mal so. Wir sind ja hier wahrscheinlich noch in der Zeit, wo vielleicht auch Jugendliche zuhören, der kommt natürlich nicht gerade respektvoll zurück, ja, zu seiner Kollegin, zu seiner Chefin oder auch zu seiner Partnerin. Und deshalb ist das wirklich auch ein gesellschaftliches Problem. Hm. So, und die wenigsten Frauen sagen das natürlich. Ich komme auch immer wieder zurück zu meiner Problembeschreibung, ja, dass eben die Frauen so unter Druck stehen durch Gewalt, durch die Security. Wir kennen den Fall des Paradise, der ist ja nun auch in der Rechtsprechung durch das Gerichtsverfahren gegen Jürgen Rüttloff wirklich auch bekannt geworden. Unter dem Deckmantel und dem Anschein des tollen Bordells, des tollen Laufhauses, ja, Herr Rüttloff war in den Talkshows dieser Republik, fand Menschenhandel statt. Und die Security durch Rockerbanden hat natürlich vor allem sichergestellt, dass die Frauen das getan haben, wofür ihre Zuhälter das Geld einkassiert haben. Das ist die Realität. So, da komme ich immer wieder zurück und das bestätigen uns eben die Ermittler und auch die Sozialarbeiterinnen. Das bestätigen uns viele, die ausgestiegen sind. Ja, da habe ich ein anderes Bild. Und wenn Sie auf die Freier rekurrieren, dann rate ich Ihnen mal einen Blick in Freierforen zu werfen. Da gestehen die Männer ganz freimütig, was sie mit den Frauen machen, dass sie sich über Ekel, über Widerstand, über Lustlosigkeit hinwegsetzen und dass das anscheinend auch noch zum Lustgewinn beiträgt. So, und dann weiß ich, dass das nicht auf alle Freier in gleicher Weise zutrifft. Aber es ist eben diese Art von Freiern in der Szene auch unterwegs. Das prägt die Situation für die Frauen. Und wenn man eben 10, 20 Freier am Tag hat, dann sind eben auch solche dabei. Und dann ist auch ist das einfach von der Menge her nicht zu ertragen. Mhm. Es führt zu diesen Schäden, wie ich sie anfangs geschildert habe. Und das macht niemand freiwillig.
Frau Winkelmeier-Becker, vielen Dank auch für Ihre ausführliche Antwort an Herrn Klein. Ich würde noch mal gern zurückkommen, um Sie besser zu verstehen, auf das, was Frau Bauer ja vor den Nachrichten noch mal mit großem Nachdruck gesagt hat, ihr Appell, bei dem gemeinsam zu arbeiten, was Sie teilen, also Kampf gegen Menschenhandel und Ausbeutung beispielsweise, aber eben auch das zu trennen von diesem Bereich der selbstbestimmten Sexualität und sei es, dass man das zu seinem Beruf macht, die Dinge voneinander zu unterscheiden. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann ist mein Gedanke, Sie sind aus sehr prinzipiellen Gründen gegen jede Form von Prostitution. Und das ist eigentlich eine wichtige Antriebsfeder für Sie. Habe ich das falsch verstanden oder stimmt das? Dass es sozusagen immer eine Gewalterfahrung ist. Das schimmert ja auch in der einen oder anderen politischen Debatte immer wieder durch. Frau Winkelmeier-Beck, haben Sie mich gehört oder?
Also ja, ich fühlte mich gerade nicht angesprochen. Ja, wir sehen in der Prostitution, wie sie heute ist, wirklich auch eine strukturelle Gewalt, der sich die einzelne Frau überhaupt nicht entziehen kann und die auch gesellschaftlich prägend ist. Also die auch das Bild von Frauen mitprägt aus dem Blickwinkel der Männer. Wenn Männer damit groß werden und es für normal halten mittlerweile, dass man sich körperlichen Sex besorgen kann, dass man die Dinge, die die Partnerin vielleicht nicht mag, sich eben für kleines Geld bei der Prostituierten holen kann, dann prägt das auch das Bild von Sex und das Bild von Beziehung und das Bild von Frauen. So, und zwar in einer ausgesprochen negativen Art und Weise. Und deshalb betrifft es uns alle. Da geht es wirklich um das Bild von Frauen und von Würde von Menschen. Und wer sich damit abfindet, dass man es kaufen kann, eine Frau überall zu berühren, überall zu penetrieren, mit allen möglichen Körperflüssigkeiten zu besudeln. Wer das meint, der geht auch im sonstigen privaten Umfeld nicht respektvoll mit Frauen um.
Frau Wenschkewitz ist am Telefon und ich habe noch die Information bekommen, dass Sie Psychotherapeutin sind. Schönen guten Tag, Frau Wenschkewitz.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin niedergelassene Psychotherapeutin in NRW und ich würde gerne die Diskussion nochmal vervollständigen, weil ich auch aus der Sicht der Konsumenten das nochmal, wie gesagt, vervollständigen möchte. Ich behandle viele Patienten, die unter Sexsucht und Pornografiesucht leiden. Und ich behandle natürlich auch Suchterkrankungen generell. Und insofern würde ich gerne zur Legalisierung der Prostitution, aber auch der Cannabis, des Cannabiskonsums gerne was beitragen. Und zwar ist das für die Konsumenten, die mit Sucht tun haben, sehr, sehr schwierig. Wir haben ja auch eine Parallele, dass Sucht, wenn Sucht psychisch nicht kontrolliert werden kann, also wenn derjenige Suchtstrukturen in sich hat, die er selbst gerne behandeln möchte, ist es ja sogar quasi eine Gewalt, die man sich selbst damit antut oder die Frau sich antut. Das heißt, wenn wir in einer Welt leben, in der es als völlig selbstverständlich dargestellt wird, dass Verletzungen der gröbsten Art passieren. Ich komme jetzt mal auf die Pornografie zu sprechen. Pornografie, aber auch Prostitution. Wenn das als völlig selbstverständlich dargestellt und permanent auch natürlich noch konsumiert wird in den Medien, dann hat derjenige, der von Sucht betroffen ist, es sehr, sehr viel schwerer, als wenn es zumindest von der Gesellschaft insofern kritisch gesehen wird, dass es nicht legalisiert wird. Also die Legalisierung ist schon, würde ich sagen, politisch gesehen, dass da wirtschaftliche Interessen eine sehr große Rolle spielen und dass das eher wie eine Verstärkung, ja, oder sogar eine Legitimation wirkt. Das ist leider jetzt nur kurz umrissen. Das müsste natürlich noch sehr viel differenzierter formuliert und ausdifferenziert werden. Das ist mir völlig klar. Aber ich möchte nur damit dazu beitragen, dass eben das vor allen Dingen die wirtschaftlichen Interessen immer bei der Legalisierung im Hintergrund gesehen werden. Und ein letzter Punkt noch, dass jetzt auch schon bei der Cannabis-Legalisierung schon jetzt die Probleme enorm sind, weil es klar ist, dass Kinder und Jugendliche dadurch sehr viel Zugriff haben und die Bundespsychotherapeutenkammer den Rat, also die Beratung für Eltern, die jetzt um Rat anfragen wegen Kindern und Jugendlichen, gar nicht mehr decken können. Das heißt, es werden Dinge legalisiert mit wirtschaftlichen Interessen. Also ich bezweifle das, dass es da nur darum geht, die Dinge, also dass es nur darum geht, die Konsumenten nicht mehr anzuklagen, das bezweifle ich. Das möchte ich in Zweifel stellen.
Okay.
Ja?
Okay, Frau Wenschkewitz, danke für Ihren Anruf. Ich frage mal bei Frau Bauern nach von der FDP, der Partei der Liberalität, ob sie diese Schattenseite der Liberalisierung auch im Blick hat. Können Sie damit was anfangen, was uns sozusagen die Psychotherapeutin gesagt hat zu diesem Thema?
Ich würde mal sagen, jede Entscheidung hat auch Schattenseiten und so auch die Legalisierung. Was ich ein bisschen wegschieben möchte und auch ehrlicherweise nicht als Hauptpunkt sehe bei der Legalisierung, sind wirtschaftliche Interessen. Wir kommen ja heute immer wieder zu Kapitalismus und wirtschaftlichen Interessen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen auch da einen ganz anderen Bereich Trenner. Vielleicht ist das auch als Liberale meine Sicht auf unsere soziale Marktwirtschaft, die wir hier zu Lande haben, wo wir ganz stolz drauf sein müssen und können auch, was wir auch in Sozialleistungen auf der anderen Seite auch leisten können, weil wir dieses Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft haben. Die Legalisierung dient dazu, Menschen, die konsumieren, nicht in den Hintergrund zu drängen, nicht einen Schwarzmarkt zu trennen, sondern offen zu machen. Nur wenn ich etwas legalisiere, habe ich die Möglichkeit, mitzubestimmen, einen Rahmen vorzugeben, Gesetze so zu machen, damit ich auch Transparenz habe. Und das ist der eigentliche Punkt im Bereich der Legalisierung, egal ob jetzt das im Hinblick auf Cannabis oder auch im Hinblick auf etwas, was ja schon seit längerem der Fall ist, auch im Hinblick auf Prostitution der Fall ist. So meine Sichtweise, dass wir in unserem Land viel zu wenig Psychologinnen und Psychologen haben. Diese Auffassung teile ich von Kindesbeinen an, von den Kleinsten bis ins Erwachsene, hohe Erwachsenenalter. Da gilt es auch im Bereich der Bildung frühzeitig die Menschen heranzuführen, vielleicht auch den ein oder anderen NC in den Bundesländern zu überdenken und vor allem die Anzahl der Masterstudienplätze dann entsprechend strikt auszuweiten. Denn Corona hat uns gezeigt, dass wir extreme Probleme in unserem Land haben, gerade im Hinblick auf Psychologie. Aber das sind auch Themen, die man voneinander trennen muss, die ich nicht zusammenführen möchte. Und ich möchte auch nicht, dass wir über manche Dinge nicht mehr sprechen und sie per se in den Hintergrund drängen. Natürlich ist die sexuelle Selbstbestimmtheit und wie ich mich auch persönlich, welche Praktiken ich mache, auch Privatsache. Aber heute sprechen wir über Prostitution und über den Rahmen, den Politik schaffen kann, im Gegensatz zu Verboten.
Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Habe ich gerade Sie richtig schmunzeln hörbar in der Leitung oder habe ich mich da vertan?
Nein, ich schmunzle jedoch nicht, aber ich möchte tatsächlich gerne was sagen und zwar über das Männer- und das Frauenbild, was in dieser ganzen Debatte immer wieder auftaucht und das macht mich immer sehr stutzig, denn es wird immer von diesen brutalen Männern, die ja freier sind, gesprochen, denen es völlig egal ist, ob wir das freiwillig machen oder nicht, die sich einfach das nehmen, was sie wollen und ja, es gibt einige, die tatsächlich so sind. Das sind aber die Kunden, die wir Sexarbeitenden eigentlich gar nicht so gerne haben wollen. Und wir müssen es schaffen, dass Sexarbeitende genau diese Kunden auch ablehnen können. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass die halt durch Zuhälter immer gezwungen sind, sondern es ist oft der finanzielle Druck, die Familie ernähren zu müssen. Das ist der Druck, der da ist, weshalb diese Kunden überhaupt angenommen werden. Und es muss ein finanzieller Background sein und auch eine Sicherheit, dass sie sagen können, nee, den mache ich nicht. Und es ist ganz oft in den Bordellen so, dass es schon Hausgäste gibt, die sind bekannt, die will keine machen. Und wenn Klaus Dieter dann wieder kommt, dann sagen alle, oh nee, nee, nicht der schon wieder. Und irgendwann kriegen sie dann Hausverbot, weil keine den machen will. Das, finde ich, ist der optimale Ansatz. Denn die meisten sind wirklich sehr wertschätzend oder zumindest irgendwie in Ordnung. Mhm. Und das Frauenbild, dazu noch kurz was. Ich rede ja auch sehr viel mit KollegInnen aus Osteuropa. Und eine bulgarische Kollegin hat mir vor kurzem gesagt, die ist schon länger in Deutschland, schon länger in der Sexarbeit aktiv. Und die sagte, wenn du mit den Politikern sprichst, dann sag ihnen, ich bin Bulgarin, ich bin nicht blöd. Und es ist oft dieses Bild, die hilflose junge Frau aus Osteuropa, die überhaupt keine Ahnung hat und da so ahnungslos reingerät. Ja, es gibt diese Fälle, aber die meisten wissen sehr wohl, weshalb sie hierher kommen. Die Arbeitsbedingungen und die Umstände, die stellen sie sich oft anders vor. Und das ist das Problem. Und nicht, dass die halt überrumpelt werden.
Okay. Gut. Machen wir hier kurz einen Punkt, weil wir haben noch jemanden in der Leitung. Die Zeit wollen wir noch nutzen. 8 Minuten haben wir etwa noch in unserer Sendung. Ein klares Nein zum Sexkaufverbot kommt von Ruby Rebelde. Ein Künstlername, nehme ich mal an, arbeitet seit 11 Jahren in der Sexarbeit. Das habe ich vorab mitbekommen auf den Weg. Schönen guten Tag.
Hallo.
Bitte, was wollen Sie noch beisteuern? Ein paar Minuten haben wir noch.
Ich finde es wichtig, dass wir uns immer anschauen, dass die Menschenrechte von Menschen in der Prostitution und in der Sexarbeit tatsächlich gewahrt bleiben. Und das tun sie in den Ländern mit Sexkaufverbot eben nicht. Ne? Wir haben dort starke Anstiege bei Femiziden. Wir haben Einschränkungen der Grundrechte und wir haben erhöhte Klagen über Polizeigewalt in diesen Ländern. Und das zeigt halt schon sehr gut, dass das also keinesfalls so ist, als würde es sich halt die Repression nur gegen die sogenannten Kunden und Freier wenden. Und das hat natürlich auch alles Gründe. Und deswegen glaube ich, also in einem Land wie Deutschland müsste es doch möglich sein, mal mehr auf die Gründe für Migration, für die Gründe für informelle Arbeit zu blicken und zu schauen, dass zum Beispiel das Recht auf Antidiskriminierung auch für Sexarbeitende gilt. Soweit vielleicht mal.
Dankeschön dafür. Ich würde gern zum Abschluss der Sendung, ich denke, viele Standpunkte sind ausgetauscht worden in dieser Sendung, nochmal an die Politikerin in der Runde die Frage nach den Mehrheitsverhältnissen stellen, weil wir haben jetzt einmal mehr, immer mal wieder diese Diskussion und gleichzeitig ist nicht so richtig klar, wer jetzt konkret etwas auf den Weg bringt. Frau Winkelmeier-Becker, wie groß ist Ihre Erwartung, ist Ihre Hoffnung, dass der Bundestag da jetzt noch aktiv wird in dieser Legislatur in nächster Zeit?
Ja, ich möchte noch vorher einmal gerade auf die Wortmeldung von Ruby Rebelde eingehen und es wirklich einfach bestreiten, dass es diese Effekte gibt durch das Sexkaufverbot in den genannten Ländern. Das ist frei erfunden und man möge sich wirklich mal die Studien von Europol, von der Europäischen Kommission, vom Europaparlament oder auch vom Niedersächsischen Kriminologischen Institut anschauen, die eine andere Sprache sprechen. Und man muss sich auch einfach mal vergegenwärtigen, wie das Sexkaufverbot wirkt. Es verkleinert auf Anhieb deutlich den Markt, weil eben die Freier nicht mehr so freizügig davon Gebrauch machen. Es ist weniger Geld zu verdienen. Damit wird der Markt uninteressant für Menschenhändler. Das ist der Haupteffekt dieses Sexkaufverbots. Und diejenigen Frauen, die bleiben, können sich gegen übergriffige Freier am allerbesten wehren. Sie können mit der Polizei zusammenarbeiten. Das ist die Erfahrung in Schweden. Also das muss ich jetzt wirklich noch mal sagen. Das kann ich nicht so eine frei erfundene Behauptung da im Raum stehen lassen. Es gibt eine Diskussion im Bundestag, in der Tat, in meiner Partei und meiner Fraktion. Wie das weitergeht, das kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir hier diese Diskussion in Gang gebracht haben. Und wir werden sicherlich auch noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Aus meiner Sicht ist ganz klar, dass der Status quo derzeit unerträglich ist, dass alles versucht worden ist, zu differenzieren zwischen freiwilliger und nicht freiwilliger Prostitution, dass diese Versuche gescheitert sind und dass wir jetzt vor der Frage stehen, was ist uns wichtiger? Die freien und taffen Sexarbeiterinnen, wie sie sich selber nennen, und deren Freiheit in diesem Beruf tätig zu sein, die können genauso gut in einen anderen Beruf übrigens gehen, oder wollen wir diejenigen schützen, die wirklich hier als Opfer von Menschenhandel und alltäglichen, täglichen, vielfachen sexuellen Übergriffen betroffen sind. Und da ist meine Abwägung letztendlich ganz klar, dass wir uns um die Opfer kümmern müssen.
Dann zum Schluss die Frage an die FDP-Politikerin mit Blick auch auf die Koalition in Berlin. Sie haben von der Evaluierung gesprochen, die läuft zum Prostitutionsschutzgesetz. Das klingt für mich jetzt erstmal danach, als wenn jetzt in dieser Legislatur unmittelbar nichts mehr zu erwarten ist in diesem Punkt.
Nun gut, um direkt gleich auf Ihre Frage zu antworten, der Evaluationsbericht soll ja bis zum 1. Juli 2025 vorliegen. Danach folgen ja die anstehenden Bundestagswahlen. Das heißt, es wird sich zeigen. Aber eines ist schon klar, wir haben in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, schon auch erhebliche Notwendigkeiten, dass wir die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen verbessern. Das ist durch Corona aufgefallen und das ist nicht weniger wichtig. Aber der Evaluationsbericht ist natürlich dafür auch ein Stück weit die Grundlage. Aber für uns als FDP gilt es eben keine Verbotsgesetze, sondern vielmehr zur Entkriminalisierung von freiwilliger Prostitution, mehr Prävention, Ermittlung und Sanktion auch bei strafbaren Handlungen im Hinblick auf Menschenhandel zu machen und die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das ist unser Credo und ich habe ja viele Vorschläge heute schon genannt. Aber eines möchte ich an der Stelle schon nochmal tatsächlich meiner Kollegin, der Frau Winkelmeier-Becker, extrem widersprechen. Sie hat gerade ihre Vorrednerin ein bisschen unterbuttert, würde ich ja schon fast sagen, im Bayerischen. Denn es gibt sehr wohl Studien, die sagen, dass die Einführung des nordischen Modells in Schweden oder in Island beispielsweise zu Verschlechterungen von Sexarbeiterinnen in den Ländern führte. Die Dame hat ja auch vieles genannt. Auch ich habe mich auf meiner damaligen Schwedenreise vor 2 Jahren überzeugen können und bin mit verschiedenen Fachbereichen bis hin auch zur Polizei ins Gespräch gekommen, dass es sehr wohl hier Schwierigkeiten gibt. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das hat das Global Network of Sex Work Project auch dargestellt. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen. Deshalb, so einfach ist es nicht. Und das ist noch abschließend so mein Punkt.
Gut, dann will ich zu allerletzt, wir haben nur noch etwa eine Minute Zeit, aber Ruby Rebelde ist ja angesprochen worden von Frau Winkelmeier-Becker auch. Eine kurze Replik noch bitte, dann ist diese Sendung zu Ende.
Also es ist mit Sicherheit nicht frei erfunden, wenn ich das sage. Und es gibt gute Belege, wie ich gerade so am Rande noch gehört habe. Ja, also ob das nun Amnesty International ist oder halt die Médecins du Monde. Es gibt Studien zum Thema und die Forschung ist tatsächlich weniger gespalten als die Politik, die sich dieses Thema immer wieder greift, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen und am Ende auf eine moralische Panik hinwirkt.
Also danke. Kontrovers, vielen Dank, kontrovers bleibt dieses Thema nach wie vor. Danke mich an allen, bei allen Beteiligten, bei Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU, bei Nicole Bauer von der FDP und bei Johanna Weber vom Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Danke auch an Sie für Ihre Teilnahme und Ihre Debattenbeiträge. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Tag.